Liebe Geschwister, ich war vor längerer Zeit, fast 20 Jahre, waren wir mal in Israel, unter anderem in Jerusalem natürlich. Und da haben wir uns so mehrere Gotteshäuser angeguckt. Wir waren da drin. Im ersten, wo wir reinkamen, da wurde geguckt, dass jeder Mann eine Kappe auf dem Kopf hatte. Das war natürlich nicht so ein Stirnband, das war eine schöne Kippa, aber da habe ich jetzt keine, obwohl ich letztens mal eine gefunden habe. Und dann waren wir in einem anderen Gotteshaus, da wurde sehr geachtet, dass jedermann nichts auf dem Kopf hat. Und ich habe dann immer gefragt, naja, damit ehren wir Gott, das ist Gott wichtig, das muss man so machen. Also so oder so, und dann war ich etwas verwirrt und dachte, vielleicht ist Gott auch verwirrt und weiß jetzt gar nicht, wodurch er geehrt wird, mit Kappe oder ohne Kappe. Und habe mich gefragt, was ist für Gott wirklich wichtig? Worauf guckt der? Im Blick auf uns Menschen. Und das ist, glaube ich, geht weit über die Frage, ob man jetzt eine Mütze aufsetzen soll im Gottesdienst oder nicht, hinaus. Und da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die beschäftigt sich damit, die gibt darauf Antwort. Und die möchte ich heute in der Predigt daraufhin befragen. Da ist Samuel, der Prophet. Und das Besondere an Samuel ist, der hat gelernt, die Stimme Gottes zu hören und die Stimme Gottes zu unterscheiden von den anderen Stimmen, die er so hört, von außen und aus seinem Inneren. Das hat er nicht schon immer gekonnt. Das hat er gelernt, da war er jung. Er war bei einem Praktikum, könnte man sagen, im Tempel. Und das war sehr eindrücklich. Er kann sich erinnern, als ob es gerade erst gewesen wäre. Es war eine Nacht, und in der ist er aufgewacht, weil jemand ihn gerufen hatte, seinen Namen, Samuel. Und dann ist er zu seinem Mentor gegangen und er sagt, hast du nur geträumt, leg dich wieder hin. Und dann wieder Samuel, Samuel. Und sein Mentor, der Priester Eli, der diesmal schon ein bisschen wacher war, der sagt, Moment mal, vielleicht ist das ja Gott. Also pass auf, Samuel, wenn du nur mal was hörst, und sagst so einfach, rede Herr, dein Knecht hört. Damit hat er alles angefangen mit dieser Nacht. Und seitdem hat er das gelernt, auf Gott zu hören und zu merken, ist das seine Stimme. Und Gott hat öfter zu Samuel gesprochen und er hat auch anderen gesagt, was er gehört hat von Gott oder was er ihm gezeigt hat. Deshalb haben die Leute ihn einen Seher genannt. Ein Seher, der Seher Samuel. Hörer wäre auch richtig gewesen. Aber das ist lange her, inzwischen ist er alt geworden. Der Seher Samuel. Und im Moment trauert er. Und das liegt an Saul, dem König. Den hatte Samuel damals selbst herausgeholt aus seinem Bauernhof, seinem Dorf, und er hatte ihn zum König gesalbt, im Auftrag Gottes. Und das war auch gut, es war eine gute Zeit mit Saul als König, das hat ihnen sehr geholfen, das war wichtig, hat sie weitergebracht. Aber in letzter Zeit war es schwierig. Saul war launisch geworden und willkürlich, er hat sich nichts mehr sagen lassen, er hat auf niemanden mehr gehört, nicht auf seine Ratgeber, nicht auf seine Familie, nicht auf Gott. Und mit dem, was er auf diese Weise dann so getan hat, hat er schlimmen Schaden angerichtet. Und Samuel könnte das Heulen kriegen, wenn er dran denkt. Und gerade als er wieder so da sitzt und Trübsal bläst, hört er wieder diese Stimme. Ich lese das mal vor. 1. Samuel 16, Vers 1. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul, den ich verworfen habe? Er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und geh nach Bethlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Der Prophet, der da sitzt und der Vergangenheit nachtrauert, der erhält von Gott den Befehl, jetzt für die Zukunft zu sorgen. Und dabei kriegt er erstmal einen Schreck. Dieser Auftrag, der ist schwierig, der ist nicht ungefährlich. König Saul hat Macht, der hat noch Macht und er hat Angst um seine Macht. Das ist ein gefährliches Gemisch. In letzter Zeit ist er misstrauisch, ist er unberechenbar. Und da lesen wir, Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Und Gott hilft Samuel auf die Sprünge. Er sagt, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Lade auch Isai dazu ein. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Aha, denkt Samuel, ich soll so tun, als ob. Guck an, Gott arbeitet mit Tricks. Na, wenn du meinst. Und wir lesen, Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. Der alte Mann mit der Kuh marschiert nach Bethlehem. Von Rama, wo er lebt, nach Bethlehem, das sind ungefähr 25 Kilometer. Ungefähr so weit wie von hier nach Köpenick, wo ich wohne, sind es 22 Kilometer, nach Oranienburg sind es 25 Kilometer. Also so ungefähr, als ob wir von hier nach Oranienburg laufen würden. Wer gut zu Fuß ist und früh losgeht, schafft das an einem Tag. Samuel in seinem Alter und mit der Kuh im Schlepptau, der braucht länger. Der muss sicherlich unterwegs am Wegesrand übernachten. Aber er kommt an und er folgt seinem Auftrag, seiner geheimen Mission. Er ruft ein Opfermahl aus. Er lädt Isai mit seiner Familie dazu ein zum Essen. Isai hat eine große Familie in Bethlehem. Einer von seinen Söhnen soll der neue König sein, hatte Gott gesagt. Aber genaueres weiß Samuel nicht. Jetzt muss er improvisieren. Samuel ist in seinem Alter inzwischen schon ziemlich abgeklärt, aber jetzt ist er doch aufgeregt. Wer kommt da in Frage als König, um das, was jetzt alles so im Argen liegt, wieder in Ordnung zu bringen? Wie müsste der sein? Wie müsste der aussehen? Und während er noch so überlegt, wie er das am besten anstellt mit seinem Auswahlverfahren, kommt einer von Isais Söhnen, Eliab, unser Ältester, sagt Vater Isai stolz. Und Samuel denkt, der sieht aber echt gut aus. Groß, kräftig, gerade und selbstbewusst. Jetzt verstehe ich, warum Gott mich nach Bethlehem laufen ließ. Das muss er sein, da brauche ich nicht lange fackeln. Und er sieht im Geiste schon die Krone auf seinem Kopf und denkt, das passt. Und seine Hand geht wie von selber zu seinem Salbhorn, was er am Gürtel trägt. Aber ehe er das gezückt hat, funkt ihm Gott dazwischen und hält ihn zurück. Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Samuel, der Seher, hat nicht richtig gesehen. Er hat sich täuschen lassen von dem, was er gesehen hat. Und dann fällt es ihm ein, ja klar, genauso war es doch mit Saul. Der war auch so groß, einen Kopf größer als alle. Der war so kräftig und selbstbewusst. Und was ist jetzt aus ihm geworden? Diese beeindruckende Erscheinung, das alleine reicht wohl nicht. Und dann sagt er zu Isai, zeig mir doch mal deine anderen Söhne. Abinadab ruft Isai. Kopfschütteln, das ist er nicht. Shima, nein, ist er auch nicht. Und so marschieren sie alle vor ihm auf, der vierte, der fünfte, der sechste, alle abgewählt. Na dann, denkt Samuel, dann ist die Sache klar, dann bleibt ja bloß noch einer, dann wird es wohl der siebente sein. Wo ist denn dein siebter Sohn? Da kommt er schon, aber seltsam, der ist es auch nicht. Jetzt ist Samuel verwirrt, jetzt weiß er nicht mehr weiter. Das passt alles nicht zusammen, was Gott ihm da gesagt hat. Einer soll es sein von Isais Söhnen, aber keiner ist es. Hat er sich verhört? Hat Gott sich geirrt? Hätte er sich den Weg sparen können nach Bethlehem, die ganze Mühe? Ist das vielleicht doch nicht so wirklichkeitstauglich, was Gott gesagt hat? Nun, das hat Samuel inzwischen gelernt, was Gott wirklich gesagt hat. Das ist wirklichkeitstauglich. Das stimmt. Das erweist sich als richtig. Und Samuel hat ja diese besondere Gabe, die Stimme Gottes zu unterscheiden. Und wenn das also nicht zusammenpasst, das, was Gott gesagt hat und das, was Samuel hier sieht und erlebt, dann hat er eben noch nicht die ganze Wirklichkeit gesehen oder er hat sie noch nicht richtig durchschaut. 7 Söhne, alle sind es nicht. Einer soll es aber sein von Isais Söhnen, hatte Gott ihm gesagt. Wo steckt der Fehler? Welches Stück Wirklichkeit hat er bis jetzt übersehen? Und da kommt ihm eine Idee, Moment mal Isai, sag mal, sind das wirklich alle deiner Söhne? Ich meine jetzt wirklich absolut alle? Und dann druckst Vater Isai herum, ach Herr Samuel, was soll ich sagen? Naja, da gibt es schon noch einen, aber das ist doch der Kleine, das ist unser Benjamin. Der ist noch nicht so richtig erwachsen, der passt auf die Schafe auf da draußen, auf dem Feld von Ephrata. Wirklich, der ist noch grün hinter den Ohren und manchmal ein bisschen komisch, der spinnt manchmal so rum. König, nee, der kann es bestimmt nicht. Das ist der 8. Was dann passiert, lese ich direkt aus der Bibel vor. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. Und der Geist Gottes war über David von diesem Tag an. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Das ist die Geschichte, wie David zum zukünftigen König berufen wird. Was ist Gott wichtig? Worauf guckt er? Unser Aussehen, die Größe eines Menschen, das, was jemand leistet, was jemand schon geleistet hat. Davon war Samuel beeindruckt und er war überzeugt, Gott sicherlich auch. Woran erkennen wir einen richtigen Christen? Das sind vielleicht wieder noch andere Sachen, woran ich das erkenne oder was jemand anders für entscheidend hält. Woran erkennen wir das? Wie ernst es jemand meint zum Beispiel? Wie echt das ist, was jemand sagt und tut aus seinem Glauben? Aus welchen Motiven jemand sich einsetzt? Das ist das Erste, was Samuel hier lernen muss. Kann sein, ich bin von etwas völlig überzeugt, weil es einfach klar ist. Kann gar nicht anders sein. Das spüre ich in der Tiefe meines Herzens. Und na, das kann gar nicht anders sein, als dass Gott das genauso sieht, dass das von ihm ist. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. So sagt Gott zu Samuel. Und das stimmt. Und wir sind Menschen. Und die anderen auch, mit denen wir es zu tun haben. Und dann gucken wir uns die so an und scannen die so ab, wenn wir auf einen Menschen treffen, machen uns ein Bild von ihm, vergleichen mit uns selber. Was ist ähnlich? Was ist anders? Wie schneide ich gegen den ab? Besser? Schlechter? So ähnlich? Und der wird das sicherlich genauso machen und wird mich jetzt einsortieren. Und da spielen äußere Dinge, die zu sehen sind, natürlich eine entscheidende Rolle. Wie wirkt jemand? Wie sieht jemand aus? Was hat sie an? Wie gibt er sich? Was bringt sie zustande? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Und ich will das auch nicht abwerten. Wir können gar nicht anders. Wir müssen uns orientieren, wir müssen uns ein Bild machen, wir müssen ja Entscheidungen treffen. Und Auf die Art kann man schon auch einiges von einem Menschen erkennen. Noch dazu, wenn man eine gewisse Erfahrung gewonnen hat. Aber man kann auch ganz schön daneben liegen, weil wir eben nicht sehen können, dass in einem Menschen vielleicht viel mehr steckt als das, was man von außen im Moment mitkriegt. Oder umgekehrt, weil wir uns beeindrucken lassen von dem, was jemand in seinem Schaufenster hat und nicht wissen, ob da dahinter in dem Laden auch tatsächlich was ist oder ob das tolle Schaufenster schon alles ist. Oder vielleicht ist ja auch was Tolles dahinter, aber was ganz anderes als das, was im Schaufenster steht. Das kann ja auch sein, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich sage, Mensch, toll und spannend, aber ganz anders, als ich am Anfang gedacht hätte. Und Samuel ist das zuerst auch passiert. Der hat sich blenden lassen von einem beeindruckenden Äußeren. Und es wäre unrealistisch zu sagen, darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Das würdet ihr mir auch nicht abnehmen. Und immerhin von David wird es ja auch berichtet, wie er aussieht und wie er wirkt. Und er war bräunlich oder rötlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Das ist für jemanden, der andere Menschen dann mitziehen soll, vielleicht ja auch nicht unwichtig, aber es ist eben nicht alles und schon gar nicht das Entscheidende. Aber was ist es dann? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Das Herz. Bei uns, wir sagen das Herz eines Menschen oder von Herzen, dann ist das der Sitz der Gefühle, dort wo man die Gefühle hat. Biblisch ist das nicht so. Die Gefühle werden da gesagt in den Eingeweiden, in den Nieren. Da dreht es einem die Eingeweide um oder so, wenn er sehr ergriffen ist von einem Gefühl. Und das Herz ist die Mitte des Menschen. Der Kern, ganz innen, was einen prägt, was das Wesen eines Menschen ausmacht. Wo kaum einer hingucken kann. Vielleicht manchmal wir selber nicht. Dort, wo unsere innersten Sehnsüchte sind, unsere Hoffnungen, unsere Ängste, unser Schmerz. Und da hinein sieht Gott. Hinter die Mauern, die da außen rum sind oder die feinen Vorhänge oder was immer wir so drumherum trapiert haben, um uns zu schützen, Gott guckt dahinter. Und das, was er dort sieht, das ist Gott wirklich wichtig. Darauf kommt es an, dieser Kern, nicht die Schale, die Samuel so beeindruckt hat. Und deshalb kommt Gott oft zu anderen Urteilen. Dann ist plötzlich der Kleinste sein Favorit, der für die anderen überhaupt noch nicht dazugehört, der überhaupt noch nicht in Frage kommt, den sie gar nicht mit eingeladen haben, von dem sie nicht mal erwähnt haben, dass es den auch noch gibt. Ich möchte zwei Folgen sagen, die daraus für unser Leben wichtig sind. Das ist eine enorm wichtige Sache, die wir natürlich wissen, aber an die wir uns immer wieder erinnern müssen. Das erste ist Vorsicht beim Blick auf andere. Dass wir das lernen, beziehungsweise uns immer wieder daran erinnern, was Samuel hier lernen musste, trotz seiner langen Erfahrung. Vorsicht beim Blick auf andere. Und selbst wenn mir da was komisch vorkommt, dass ich mir klar mache, das Wichtigste an einem Menschen, das kann ich nicht sehen. Und ich weiß nicht, warum der jetzt so ist, warum die jetzt so ist. Was dahinter steckt. Wir sind ja dann unglaublich schnell mit Interpretationen, das geht ganz automatisch, dann denkt es in uns, bestimmt deshalb, das wird wohl, weil. Manchmal, aber warum macht jemand das so? Und manchmal bin ich erschüttert, wie viele dieser Vermutungen und Unterstellungen negativ sind, wo wir dem anderen irgendwas, was Negatives vermuten, um das zu erklären, was wir so sehen. Deshalb urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. So schreibt es Paulus im 1. Korintherbrief. Urteilt nicht vorzeitig, bevor Christus dieses Verborgene enthüllen wird. Dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jede es verdient. Das finde ich spannend, dass er dann sagt, dann wird Gott das Lob austeilen. Nicht, dann wird er das ganze Finstere ans Licht bringen, was da jemand versteckt hat. Er wird das Lob austeilen. Er lenkt unseren Blick auf das Gute, auf die guten Absichten. Gott sieht die, auch wenn die anderen die nicht sehen. Und auf die wird er dann aufmerksam machen, wenn das Verborgene offengelegt wird. Und so kommt es in dem, was wir sind, auch in dem, was wir als Christen sind, zuerst auf den Kern an, den wir voneinander nicht sehen. Und wenn wir damit ernst machen, dann werden wir vorsichtiger, die anderen nach ihrem Äußeren zu bewerten, nach dem, was wir zu sehen kriegen, zu hören kriegen, nach den Eindrücken, die wir davon kriegen. Und sie dann zu sortieren, aha, taugt was, eher nicht. Dann können wir andere Christen akzeptieren, auch wenn sie vieles anders machen, auch wenn sie vielleicht den vertrauten Stallgeruch nicht so haben oder wenn sie ihre Werte, das, was ihnen wichtig ist, ein bisschen anders sortiert haben und deshalb manchmal eine andere Entscheidung treffen, als ich sie getroffen hätte. Das Gemeinsame, das ist im Kern. Und davon kann man schon auch etwas mitkriegen, man kann davon etwas ahnen. Aber dazu braucht es Zeit und noch mehr als Zeit braucht es, das, sich auf einen Menschen einzulassen. Sich das bewusst zu machen, da ist noch was, was ich noch nicht sehe. Und darauf neugierig zu sein und ihn nicht schon einsortiert zu haben. Ansonsten hilft auch viel Zeit nicht. Da kann man jemanden lange kennen und kriegt von dem Kern nicht allzu viel mit. Also das ist das Erste, woran uns diese Geschichte wieder erinnert. Vorsicht beim Blick auf andere. Und ein zweites, Vorsicht im Blick auf uns selbst. Das ist nicht nur wichtig, wenn wir auf andere gucken, sondern auch auf uns selber, wenn andere uns beurteilen. Vielleicht bist du ja jemand, der auch manchmal nicht so richtig dazugehört, weil die anderen nur auf das gucken, was sie sehen und sich irgendwelche Gedanken dazu machen, wo du sagst, das trifft mich eigentlich nicht. Gott sagt, ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, ich aber sehe ins Herz. Gott sieht tiefer als die anderen. Und das kann Mut geben, wenn die anderen wieder nur die Oberfläche sehen. Das kann auch jemand mal auf den Boden holen, wenn er immer denkt, er ist der Größte. Gott sieht anders. Und das hilft auch, wenn wir uns selber beurteilen. Nochmal 1. Korinther 4, da heißt es, von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Aber für mich zählt dabei nicht, wie ich von euch oder von irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Auch ich selber maße mir kein Urteil an, denn mein Richter ist der Herr. Sagt Paulus, das kann ich noch nicht mal selber mich richtig beurteilen, die anderen schon gar nicht. Das kann nur Gott. Der sieht tiefer, der sieht dich so, wie du wirklich bist. Deshalb hat er dich gewählt, deshalb hat er dich ausgesucht. Und wenn wir das lernen, hat es noch eine andere Folge. Wir richten uns nicht mehr so stark nach dem, was andere von uns denken. Oder nach dem, was wir denken, was andere von uns denken. Ist ja auch nicht immer das Gleiche. Und das macht unabhängiger, das macht gelassener. Und das ist eine Ermutigung, deinen Weg so zu suchen. Nicht zuerst nach der Frage, was werden die anderen dann denken, sondern nach der Frage, was wird er denken? Was kriegt er davon mit? Was kriegt er davon zu sehen von meinem Herzen, wenn ich diesen Weg gehe? Nochmal Paulus, Galater 1, Vers 10. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Knecht Christi. Ich habe das jetzt überschrieben mit Vorsicht beim Blick auf andere, Vorsicht beim Blick auf uns selber, weil zu sagen, hören wir damit auf, andere nach dem Äußeren zu beurteilen, uns selber, das würde nicht gehen, das können wir nicht. Aber wenn wir da vorsichtiger werden, wenn wir da mit einer gewissen Demut rangehen und die ersten Eindrücke oder die längeren, die wir haben, sagen, ja, kann sein, aber vieles sehe ich auch nicht und insofern ist es unvollständig, an manchen Sachen bestimmt auch unzutreffend. Wenn wir das schaffen, das ist schon viel. Und uns immer wieder daran erinnern, unsere menschlichen Beurteilungen, die haben ihre Grenzen. Man kann sich täuschen. Wir sehen nicht alles. Das Wesentliche bleibt für uns unsichtbar. Die innerste Einstellung eines Menschen, sein Herz, seine wahren Absichten, seine Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und ein anderer zu werden. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir sind Menschen, wie Samuel. Wir sehen, was vor Augen ist. Das Äußere, wir bilden uns davon ein Urteil, von den anderen, von uns selber. Und wenn wir Gott zum Freund haben, dann kann es immer mal wieder passieren, was Samuel passiert ist, dass Gott uns zuflüstert, Achtung, denk dran, ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, ich aber sehe ins Herz. Und darin steckt auch das Evangelium in dieser Geschichte. Gott sieht, was in dir steckt. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Gott sieht, was in dir steckt. Auch wenn andere das nicht sehen. Auch wenn andere das missverstehen. Sogar wenn du selber das noch nicht siehst oder es gerade mal so ein bisschen ahnst. Gott sieht, wo wir uns verrannt haben. Gott sieht all das Gute, was wir gerade selber nicht sehen können oder gar nicht für wichtig nehmen. Und deshalb hat Gott den David für voll genommen, den die anderen überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und er hat dafür gesorgt, dass er auch davon erfahren hat. Gott sieht hinter das, was alle anderen sehen können. Und er tut das mit einem liebevollen Blick. Er sieht uns, er sieht dich mit einem liebevollen Blick. Amen.